befremdend, würde ich mal sagen, das war ich, glaube ich, immer schon. Also das war ich schon als Kind. Also ich habe mich immer schon eigentlich als nicht so zugehörig oder nicht so funktionierend in so einem allgemeinen Regelsystem empfunden, wie zum Beispiel meine Cousins und Cousinen waren. Die haben da immer schon alle viel besser hineingepasst und ich habe nie irgendwo wirklich hineingepasst.
Mehr als wir mir. Literaturgespräche aus dem Rosa Salon mit Katja Gasser.
Geschätzte Zuhörerinnen, ich habe immer oder sagen wir fast immer etwas zum Lesen mit. Es könnte ja sein, dass sich zwischendurch 3, 2, 1, 5 freie Minuten auftun. Und was täte ich dann, wenn ich nichts zu lesen hätte? Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum ich zumeist mit einem Rucksack unterwegs bin. Taschen, Handtaschen zumal, sind nicht so ganz meins. Jedenfalls seien Sie wieder herzlich willkommen beim Podcast Mehr als wir mir, Literaturgespräche aus dem Rosa Salon. Ich spreche hier in diesem Rahmen seit einigen Wochen mit österreichischen Autorinnen über das Schreiben, das Leben und das Zusammenwirken von beiden. Ich heiße Katja Gasser und meine heutige Gästin, die Schriftstellerin Sabine Scholl. Wie schön, dass du dir für unser Gespräch Zeit nimmst, Sabine Scholl.
Sehr gern, ich freue mich.
Wie würdest du deine momentane Geistesverfassung beschreiben, Sabine?
Relaxed.
Relaxed ist einmal ein guter Ausgangspunkt. Liebe Sabine Scholl, zu Anfang dieser Podcast-Reihe stelle ich immer wieder, wenn ich es nicht vergesse, zum Titel unseres Podcasts und damit zum Claim des Gastland-Projekts Österreichs bei der Leipziger Buchmesse 23 mehr als wir mir die Frage, was löst denn dieser Claim mehr als wir mir in dir aus? Kannst du einen Bezug dazu aufbauen?
Ja, es kommt darauf an, von welcher Perspektive aus ich jetzt darüber sprechen würde. Also zum Beispiel, wenn ich ein Werbemensch wäre, würde ich das eher als Stolper-Holper-Ding ansehen, weil es einfach außerhalb des österreichischen Raums wirklich schwer nachzuvollziehen ist. Und ich bin auch ein Mensch, der eben sehr viel außerhalb von Österreich gelebt hat, eigentlich die Hälfte meines Lebens mindestens. Und ich habe sehr viel unterrichtet, Deutsch unterrichtet, deutsche Kultur unterrichtet und eben auch sehr viel in Deutschland gelebt. Und da ist durchaus das Österreichische, auch Eigenheiten sind da immer für viele deutschsprachige Menschen ein Problem. Also sie können das einfach ganz schwer einordnen und können auch wenig damit anfangen und sehen im Grunde schon immer so ihr Bundesdeutsch als was Höherwertiges an. Und das möchte ich dann eigentlich, dem möchte ich nicht nachgeben. Also ich habe das immer ganz stark verteidigt, dass es einfach verschiedene Regionen gibt, dass es eher eine Grenze zwischen Nord und Süd gibt, die Sprachunterschiede bewirken, eben zum Beispiel, dass Österreichisch kein Dialekt ist, zum Beispiel, das glauben viele Deutsche, sie sprechen das einfach sozusagen sprachwissenschaftlich falsch aus. Und vom Sinn her, was es bedeutet, ist es natürlich für mich schon auch prägend, weil ich tatsächlich ein Mensch bin, der in Österreich geboren ist und da aufgewachsen ist und sozusagen seine erste literarische Prägung erfahren hat und dann aber in die Welt hinausgegangen ist. Und ich verstehe mich sozusagen als so ein grenzüberschreitendes Wesen.
Liebe Zuhörerinnen, ein paar Sätze, bevor wir das Gespräch wirklich starten, zu Sabine Scholl. Wer Sabine Scholl nicht kennt, Sabine Scholl lebt und arbeitet heute, also im Moment in Wien, hat an sehr vielen Orten, unterschiedlichen Orten der Welt gelebt, darunter New York, Nagoya und Berlin und einige andere Orte mehr. Gebürtig aus Grieskirchen, Oberösterreich, Jahrgang 1959. Sabine Scholl schreibt Romane, Essays, Theaterstücke, Hörspiele, auch Gedichte. Sie nahm diverse Lehraufträge Aufträge auf verschiedenen Hochschulen war, unterrichtet immer wieder literarisches Schreiben, unter anderem am Institut für Sprachkunst in Wien, wo sie rund um 2010 eine Professur innehatte. Auch am Literaturinstitut Leipzig war sie tätig und so weiter. Um ein paar ihrer Werke zu nennen, Giftige Kleider, Sprachlos in Japan, Wir sind Früchte des Zorns, O. Zuletzt der Essayband Wie Geschichte in Literatur verwandelt wird im Sonderzahlverlag und der Roman, über den wir dann noch genauer sprechen werden, Die im Schatten, die im Licht, erschienen vor kurzem im Weißbuch Verlag. Mit der Autorin Lydia Mischkulnik verfasste Sabine Scholl das mehrbändige Werk Böhmische Bibel. Warum ich das, Sabine, zuletzt anführe? Der Grund dafür liegt darin, dass wir diese Gespräche oder dass ich versuche, diese Gespräche mit etwas zu beginnen, mit einer gemeinsamen Erinnerung an etwas. Und unsere erste Begegnung hat eben mit diesem mehrbändigen Werk Böhmische Bibel, das du gemeinsam mit der Lydia Mischkulnik erarbeitet hast, zu tun. Es ist rund 10 Jahre her. Wir haben uns in Lydia Mischkulniks Wiener Wohnung zu einem Gespräch getroffen. Der Kontext war feministisches Schreiben, wenn ich das richtig erinnere. Und ich weiß, dass du mir in dieser Mischkulnikschen Wohnung vorkamst wie eine Fremdelnde, also wie eine Fremdelnde, eine, die zwar von hier ist, aber doch nicht ganz dazu gehört. Kannst du dich an dieses Treffen erinnern und was taucht da in deiner Erinnerung auf, wenn du das wachrufst?
Ja, also das war eine Zeit, wo ich sehr viel zwischen zwei Städten hin und her geflogen bin, damals noch, also zwischen Wien und Berlin. Ich hatte in Berlin halt meine Kinder, für die ich noch sorgen musste, und in Wien hatte ich diesen Job, und das war eine sehr stressige Zeit, gleichzeitig an zwei Orten zu sein. Das ist meine Erinnerung daran. Und fremdelnd, würde ich mal sagen, das war ich, glaube ich, immer schon. Also das war ich schon als Kind. Also ich habe mich immer schon eigentlich als nicht so zugehörig oder nicht so, ja, funktionierend in so einem allgemeinen Regelsystem empfunden, wie zum Beispiel meine Cousins und Cousinen waren. Die haben da immer schon alle viel besser hineingepasst, und ich habe nie irgendwo wirklich hineingepasst.
Und war das jetzt in frühen Jahren eine Leidenserfahrung? Jetzt schilderst du es sehr nüchtern, nicht? Dass sozusagen dieses Fremdeln etwas ist, was zu deinem Leben gehört, aber hatte das andere emotionale Färbungen auch?
Ja, klar, es war ja nicht als etwas Gutes angesehen von meiner Umgebung, sondern es wurde ja als fast als Verfehlen oder auch als Versagen irgendwie bewertet, und das war natürlich nicht angenehm, besonders wenn man als Kind oder auch als Jugendlicher noch nicht über alternative Systeme verfügt. Die musste man sich ja dann erst entdecken und erkämpfen oder eben auch irgendwo Gleichgesinnte finden. Nein, das war schon eine sozusagen eine Art Außenseitertum, ja, so kann man es auch sagen, dass mehrere Gründe hatte, warum das so war.
Was waren das für Gründe?
Das waren Herkunftsgründe. Also wir waren praktisch als Familie in einem ehemaligen Armenhaus angesiedelt. Und damit war sozusagen das ganze Haus und die ganze Gegend eigentlich, hatte einen schlechten Ruf. Und meine Großeltern haben zwar versucht, so diese ganz anständige Lebensweise, wie es am Land halt so erforderlich ist, zu erfüllen. Aber meine Eltern waren dann schon wieder auch ein bisschen abweichend und wollten sich da nicht ganz hineinfügen. Und so waren wir sozusagen irgendwie so Außenseiter in einer eh schon als Außenseiter bezeichneten Familie zusammenlebend mit Außenseitern der Gesellschaft. Das war schon eine wirklich, muss ich sagen, prägende Erfahrung, die, glaube ich, meinen Weg zur Literatur oder auch zur intensiven Auseinandersetzung mit Menschen und Sprache und Systemen auf jeden Fall, es hat das in den Weg geleitet.
Inwiefern sind deine Eltern davon schon abgewichen, was deine Großeltern versuchten, aus einer gewissen Perspektive zu reparieren?
Naja, sie wollten nicht Bauern sein, also das kommt noch dazu. Also meine Großeltern waren ja Bauern beziehungsweise Landarbeiter und dann noch halt im zusätzlichen Beruf, Nebenerwerb, war mein Großvater bei der Eisenbahn. Das heißt, es waren alle Arbeiter. Mein Vater hat eine Schlosserausbildung gemacht, auch bei der Eisenbahn. Meine Mutter war Hausfrau. Also wir waren ja sozusagen jetzt nicht Bildungsbürger oder so etwas, ja. Also, und meine Eltern haben sich aber trotzdem sehr für klassische Musik und Literatur interessiert. Und das allein hat sie schon einfach entfernt in ihren Gedanken, auch wenn sie vielleicht die entsprechende Bildung nicht hatten, aber von diesem Weltbild, das der Rest der Familie hatte.
War es diese komplexe Herkunftsgeschichte, und in gewisser Weise hat ja jeder eine komplizierte Herkunftsgeschichte, du hast eben die deine, aber ist es in deinem Fall auch diese Herkunftsgeschichte, die du eben hast, die dich dann auch weggetrieben hat, weil eben wir haben das gestreift, du hast an sehr vielen Orten der Welt gelebt, mit auch der Familie unter sicher auch sehr herausfordernden Verhältnissen mit zwei kleinen Kindern, aber hat dich die Herkunft rausgetrieben aus deiner Herkunft?
Ja klar, ich habe erst schon erwähnt, dass man halt dann so Gleichgesinnte oder eben Andersgesinnte sucht, um sich selbst dann nicht mehr so als außergewöhnlich zu erleben. Und deshalb war es für mich klar, ich müsste in eine größere Stadt, was ich dann auch gemacht habe. Da bin ich eben nach Wien zum Studieren gegangen. Aber es wurde dann immer wieder alles zu eng und zu klein und ich musste einfach wieder weiter in eine größere Stadt oder in ein anderes Lebensumfeld, dazu auch immer diese anderen Kulturen oder auch Literaturen oder auch die Musik kennenzulernen. Also das hat mich einfach immer sehr gereizt, mich selbst auch damit immer zu verwandeln, indem ich in andere Orte komme und mit anderen Menschen in Kontakt komme.
Christoph Ransmeier, auch Oberösterreicher, kam circa zu der Zeit nach Wien, in der du nach Wien gekommen bist. Ein paar Jahre wahrscheinlich vorher, aber nicht viele. Was war denn das für ein Wien, das du damals vorgefunden hast im Verhältnis zu heute?
Es war ein sehr graues Wien, ein sehr düsteres Wien. Es war ja praktisch die Sackgasse Europas, da ging es nicht mehr weiter. Und es war sehr verzopft, sehr konservativ. Also es war eigentlich kein wirklich angenehmer Ort, es war ein düsterer Ort. Und da fand ich auch eigentlich, dass ich sozusagen diese geistigen Bewegungen oder intellektuellen Formierungen, die haben auch sozusagen geschrien nach frischer Luft. Ja, das war einfach sehr geschlossen alles. Und so war auch der Literaturbetrieb eigentlich sehr, sehr geschlossen und verschlossen. So empfand ich es zumindest. Und deshalb habe ich mich dann, obwohl ich eigentlich Germanistik studiert habe, ganz viel mit Literatur anderer Sprachen beschäftigt und mir das sozusagen auch beigebracht und halt unglaublich viel gelesen und schon angefangen zu reisen, um eben dieser Düsterkeit irgendwie zu entkommen. Und jetzt, ich habe ja dann Wien eigentlich erst wieder kennengelernt, als meine Tochter hierher gezogen ist. Und das war natürlich weit nach der Öffnung der Grenze. Und da hatte ich das Gefühl, dass einfach durch diese Öffnung so viele frische, neue Energien in die Stadt kommen konnten. Viele junge Leute, viele Leute aus eben östlichen Ländern, und dass sich da so ein viel interessanteres Gemisch jetzt mittlerweile ergibt, als es damals war.
Jetzt sehr vereinfachend gesagt, müsste man bezogen auf dein vielgliedriges Werk sagen, dass etwas augenfällig ist, dass es gezeichnet ist von einer sehr bewussten Zeitgenossenschaft, würde ich sagen, in sehr unterschiedlichen Schichten, auch in sehr unterschiedlichen historischen Kontexten. Aber bewusste Zeitgenossenschaft ist etwas, was von Beginn an dein literarisches, künstlerisches Tun prägt. Davon ausgehend, wie würdest du denn unsere momentane Gegenwart befunden? Lässt sich Gegenwart befunden?
Also jedenfalls nicht in kurzen Sätzen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gegenwart ist derart komplex und in so viele Spezialgebieten und Schauplätzen und Krisenherden aufgeteilt, dass ich das jetzt nicht allgemein fassen könnte. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, dass ich vor ein paar Jahren habe ich mal einen Roman geschrieben, der sich da mit der Situation in Japan nach Fukushima beschäftigte. Und so das Generalthema war so eine lauernde Ungewissheit, eine lauernde Unsicherheit, ja, die ein bisschen halt metaphorisch dargestellt war durch die Radioaktivität, die da ausgetreten ist und die Menschen halt sehr verunsichert hat. Und ich weiß noch, dass ich damals ein Gespräch, auch ein Radiogespräch geführt habe, und da hat dann der Interviewer irgendwie gesagt, ja, aber was wollen Sie denn mit dieser Unsicherheit und so? Warum ist das überhaupt ein Thema? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube einfach, dass wir anfangen müssen, uns an diesen Zustand der Unsicherheit zu gewöhnen, weil es wird einfach keine Sicherheit mehr geben, wie wir sie mal gekannt haben. Und das muss ich sehr oft denken. Und das würde ich sagen, wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre mein Befund.
Wir haben darüber gesprochen, eben du hast an sehr vielen unterschiedlichen Orten der Welt gelebt. Gibt es eine Form der Fremdheit, die du im Zuge eben dieser unterschiedlichsten Lebenssituationen, Orte erfahren hast, mit der du dich am wenigsten arrangieren konntest? Also gibt es eine Erfahrung, die du bezeichnen könntest und sagen könntest, das war etwas, womit ich schlecht haushalten konnte an diesem speziellen Ort?
Naja, es ist immer die Sache, wie lange man bleibt, ja. Also je länger man bleibt, desto mehr Möglichkeiten finden sich halt auch, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Und was wesentlich ist, sind immer hilfsbereite Menschen vor Ort, hilfsbereite Menschen, die dort leben und sich dort auskennen. Und ohne dem, ja, ist es viel zu kompliziert, würdest du alles nicht schaffen. Also das habe ich einfach gelernt. Du bist unglaublich angewiesen auf die Gastfreundschaft des jeweiligen Landes, und existiert so etwas nicht, dann bist du halt wirklich eigentlich hilflos. Und ich habe aber noch kein Land erlebt, wo es diese Gastfreundschaft nicht gab, wo es nicht einfach eine Art Grundoffenheit gegeben hatte, oder auch, wo es nicht auch Verständigungsmöglichkeiten auch jenseits von Sprachkenntnissen gegeben hätte, wo man nicht doch sozusagen weiterkommt in dem, was man jetzt machen muss. Und wenn man arbeitet dort und wenn man dort wohnt, muss man ja ganz andere Notwendigkeiten erfüllen. Also wie kriegst du dein Geld? Wie eröffnest du ein Konto? Wie funktioniert das mit der Telefonrechnung? Wie meldest du ein Kind an? Welche Impfungen muss das Kind haben? Und du musst ja wahnsinnig viele Alltagsprobleme meistern. Und das ist eben nicht so, wie wenn du mal halt einen Monat irgendwo dich einquartierst und dir alles von außen anschaust. Und ich muss sagen, dass mir das im Auslandleben mit Kindern sehr geholfen hat, weil über Kinder bekommt man ganz schnell Kontakt zu vielen Menschen, und da herrscht eine ganz andere Offenheit, als wenn man jetzt als Single-Frau zum Beispiel in einem sehr patriarchal strukturierten Land sich bewegt. Da hat man auch nur wirklich wahrscheinlich kleine Ausschnitte, die man da wahrnehmen kann.
Aber es hing ja wahrscheinlich auch sehr viel, also bei allen Vorteilen, so wie du das schilderst, die Kinder auch mit sich bringen in diesen Zusammenhängen, hing ja wahrscheinlich auch sehr viel an dir. Etwas, was ein wichtiges Momentum deiner Literatur ist, ist der feministische Blick auf sehr unterschiedliche Kontexte. Hat diese Erfahrung im sogenannten Ausland auch dich als Feministin gestählt?
Ja, ich glaube, was mir, wo ich am meisten damit zu kämpfen hatte, war schon Japan, das ich anfangs wahnsinnig toll gefunden habe und eben sehr willkommen heißen. Und erst nach und nach habe ich dann gemerkt, wie schwer es eigentlich die Frauen dort haben und welche unglaublichen Probleme, die ich nicht einmal mit Problemen, die vielleicht meine Mutter oder meine Großmutter hatte, vergleichen konnte, weil es eben so rigide ist, Frauen gegenüber. Und da habe ich dann schon auch zu schätzen gelernt, dass ich nicht für immer dort leben muss, weil mir das letztlich dann auf Dauer, und ich war ja auch ein Gastprofessor, ja, ich habe ja nicht beschlossen, da zu leben, obwohl anfangs dachte ich mir schon, ja, das ist so toll und warum soll ich nicht hier auch leben und eine Professur haben und so weiter. Aber das hatte ich dann so nach und nach, je mehr ich wusste, desto schwieriger erschien es mir, dort zu sein.
Was war zum Beispiel an etwas Konkretem festgemacht, wo du das Gefühl hattest, das ist irgendwie etwas, womit du sehr schlecht haushalten kannst? Also was war da für eine Erwartungshaltung an dich als Frau?
An Frauen, man lernt, also ich hatte ja wirklich Kontakt mit vielen Japanerinnen vor allem, die alle schon ein bisschen Auslandserfahrung hatten, also eben schon studiert hatten in Deutschland oder in Österreich. Das heißt, sie waren eigentlich auch schon Außenseiterinnen in der geregelten Gesellschaft, und im Grunde wird schon von Frauen erwartet, dass erstens einmal, dass sie den Männern den Vortritt lassen bei den guten Jobs, und wenn sie halt sich verlieben und heiraten, wird erwartet, dass sie eben den Job aufgeben, damit sie eben nicht den Männern den guten Job wegnehmen. Und das ist mal auch also das können auch die besten ausgebildeten und intelligentesten Frauen sind, trotzdem würde immer noch ein älterer, nicht so gut ausgebildeter, schrulliger Mann vorgezogen werden. Und auch in Liebesbeziehungen wahnsinnige Ansprüche, also denen die Frauen, die ich kennengelernt habe und die eben auch eher sich emanzipieren wollten und es auch getan haben, die konnten denen natürlich nicht genügen. Und dann hast du halt, wenn du Karriere machen willst, eigentlich nur die Chance, dass du entweder du bleibst alleine oder du hast das Glück und findest einen Ausländer, der mit dem du zusammen sein kannst und der andere Vorstellungen von einer Beziehung zwischen Männern und Frauen hat.
Sabine, wenn wir zurückgehen nach Oberösterreich, wo du herkommst, Jahrgang 1959, dein neues Buch, alles dreht sich darin um die NS-Diktatur, und diese wiederum erzählt, gezeigt aus der Perspektive sehr unterschiedlicher Frauen. Also ich taste mich sozusagen in dieses neueste Buch heran. Aber zuerst noch die Frage eben, der Zweite Weltkrieg in deinem Elternhaus Grieskirchen ist ja unweit von Mauthausen auch. Eine Stunde sowas?
Ja, doch
länger. Mehr, ja. Jedenfalls unabhängig davon, aber spielte es sozusagen, es ist Oberösterreich, spielte der Zweite Weltkrieg bei dir zu Hause eine Rolle als Thema? Wie war der Umgang damit? Was tat sich diesbezüglich bei dir zu Hause?
Gar nichts. Also es war sozusagen einfach nicht vorhanden, was auch damit zu tun hat, dass meine Eltern ja Kinder waren. Also meine Mutter ist Jahrgang 39, und mein Vater ist Jahrgang 36. Das heißt, es waren jetzt nicht Erfahrungen aus dem Kampf oder aus dem schweren Leben einer Mutter, die für ihre Kinder dann sorgen muss, etc. Es gab nur meinen Großvater, der hat manchmal Dinge erzählt, aber mein Großvater war Humorist und er hat halt einfach immer alles lustig erzählt, obwohl er auch relativ lange in Kriegsgefangenschaft war, aber für ihn war das alles so eher. Zum Beispiel habe ich das Wort Nazi das erste Mal gehört, weil es ein Schimpfwort meines Großvaters war. Und wenn er über jemanden geschimpft hat, dann hat er immer gesagt, das ist so ein alter Nazi. Und ich dachte mir so wie ein Trottel oder irgendwie so was. Ich wusste es einfach. Also da war ich halt so 5, 6 oder so, hatte keine Ahnung. Und das war halt dadurch, dass ich auch immer eigentlich im Grunde weg wollte, wollte ich mich damit gar nicht beschäftigen. Und das ist erst eigentlich so, im Grunde bin ich erst auf das Thema gestoßen, als ich dann in Amerika war, weil man in den USA natürlich schon oft angesprochen wird als Österreicherin auf Hitler und auf den Krieg, und man lernt auch Menschen kennen, die jüdische Familien haben, die vielleicht damit zu tun gehabt haben. Also da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, ich nur von mir aus kann mich da ja gar nicht entfernen, weil das ist nicht meine Sache, sondern das müssen die anderen sagen, was ich damit zu tun habe. Und ich beschäftige mich entweder damit oder nicht. Und dann irgendwie mit der Zeit habe ich mich halt dem wieder genähert. Also ich glaube, das hat tatsächlich so angefangen, als ich dann, ja eigentlich als die rechten Bewegungen in Deutschland, in Österreich wieder stärker wurden und eben auch Forschungen gezeigt haben, dass das sehr viel damit zu tun haben hat, dass Geschehnisse nicht aufgearbeitet sind oder eben zum Teil auch viel zu wenig vermittelt wurden. Und dass, was weiß ich, irgendwelche Nester, wo besonders viele Neonazis sind, auch die sind, wo halt sehr viele Nazis gewählt, Nazi-Parteimitgliedschaften hatte und so weiter. Und dann habe ich eben begonnen, mich mit sozusagen eigentlich mit den Landschaften zu beschäftigen und zu zählen. Ja, was ist eigentlich diese unschuldige Landschaft, dieser grüne Hügel etc.? Da war doch vorher was ganz anderes. Und man sprach eben nicht darüber, weil man nichts mehr damit zu tun haben wollte. Und dann wollte ich mir vor allem die Orte anschauen, die ich selbst einfach gut kenne, also eben Oberösterreich oder auch die Gegend um Salzburg und das Salzkammergut, weil ich da sehr viel Zeit verbracht habe und damals noch mit kleinen Kindern, ohne das alles zu wissen und ohne die Zusammenhänge zu hinterfragen. Aber es ist auch natürlich eine Frage der Zeit. Jetzt kann ich recherchieren, jetzt kann ich da hinfahren und hab einen größeren Spielraum, als meine Kinder noch klein waren, kann mehr forschen.
Salzkammergut, Salzburger Festspiele, das alles spielt ja mit in deinem jüngsten Roman. Bevor wir eben darauf zu sprechen kommen, noch zu deinem Essayband Sabine Scholl. Der jüngste Essayband, der erschienen ist im Sonderzahl Verlag, beschäftigt sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen der Literatur an die Geschichte, an die Historie. Was kann denn die Literatur, was Geschichtsschreibung nicht kann? Also sehr allgemein gefragt.
Ja, ich meine, es gibt schon sehr gute Geschichtsschreiber, die sehr gut erzählen und sehr plastisch die Vergangenheit darstellen können. Aber was mir so aufgefallen ist, eben bei den verschiedenen Lektüren, das Wichtige ist schon dieses Lebendigmachen der Vergangenheit und diese Möglichkeit schaffen, sich in verschiedene Situationen und Schicksale hinein zu fühlen. Also es gehört eben auch die Emotion dazu, nicht nur der reine Fakt. Ja, also wenn wir jetzt lesen einen Eintrag, wie er jetzt in einem historischen Buch drin stehen würde, fehlen uns halt die Details, die sinnlichen, die Einzelheiten. Und deshalb habe ich eben diesen Weg gewählt in meinem Buch, dass ich versucht habe, im Roman halt möglichst viele Details des Alltags, besonders der Frauen, zu recherchieren und denen zuzuschreiben, um sie spürbar zu machen. Weil das wird ja meistens ausgelassen. Also die Frauen werden sowieso meistens ausgelassen und werden auch diese Äußerlichkeiten oft ausgelassen, weil man eben dann vielleicht sich mehr auf die Psychologie oder eben gerade was Krieg und Männer betrifft, halt auf die Waffentechnik und den körperlichen Einsatz etc.
Diese Frauen, die du ins Zentrum rückst, fußen ja auf real existierenden oder real existiert habenden Schicksalen von Menschen. Diese Frauen gehören auch sehr unterschiedlichen Schichten zu und an. Du hast vor nicht allzu langer Zeit in der Alten Schmiede ein Projekt initiiert, glaube ich, und eben konzipiert in jedem Fall zum Thema Klasse und Literatur. Dabei ist es nicht nur um die Frage gegangen, wie dieses Thema des Klassismus in der Literatur gespiegelt wird, sondern auch darum, wie die Klassenzugehörigkeit etwa das eigene literarische Tun prägt. Das ist jetzt in unserem Gespräch schon ein bisschen bei dir angeklungen, nicht weil wir kurz über deine Herkunft gesprochen haben, aber dennoch nochmal eine Spielart sozusagen dessen, was wir besprochen haben schon oder gestreift haben. Was wäre in deinem Fall der diesbezügliche Befund, nicht? Inwiefern ist sozusagen deine Herkunftsgeschichte auch prägend für dein literarisches Interesse, deinen literarischen Zugang zur Welt?
Mhm. Ja, ein wesentlicher Punkt, den wir da in der Veranstaltung in der Alten Schmiede auch so rausgearbeitet haben, war, dass einfach die Grenzen und des Sagbaren und des Aufzeigbaren in der Literatur halt sich sehr stark auf eine halt bildungsbürgerliche Schicht bezieht. Also sowohl jetzt vom Personal, die Menschen, die das betreiben, in den Verlagen arbeiten, als auch die Thematiken, die dann in Büchern beschrieben werden und dass sozusagen die Diener und die Zuarbeitenden unsichtbar bleiben, weil es eben den Privilegierten gar nicht auffällt, dass sie sozusagen auf den Füßen und Händen und Köpfen derjenigen existieren und ihr Leben organisieren. Und deshalb war mir, glaube ich, so mal intuitiv immer wichtig, so das Ungehörte und das Vergessene und das Gelöschte herauszuarbeiten und sichtbar zu machen und eben auch gerade in dieser Geschichte von Frauen in der Nazizeit bestimmt das ja wesentlich in ihren Handlungsraum, ja, in welcher Schicht sie leben und in welche Schicht sie hineingeboren sind. Und das war mir besonders wichtig, also jetzt nicht einfach nur Menschen ohne Herkunft, ohne soziale Strukturen zu zeigen, okay, ja, die ist halt eine Mittäterin geworden und die wollte halt nur schöne Kleider haben, sondern eben auch zu zeigen, wie stark das davon abhängt, welche Möglichkeiten man eben hat und dass es klassenspezifisch ist, dass eben die Aristokratin im Mühlviertel einen größeren Spielraum hat, etwas zu erreichen für ihren Mann, der in Gefangenschaft gehalten wird, als eben zum Beispiel die eine Frau, die vom Pfarrer gezwungen wird zu heiraten, die vergewaltigt wird etc., die für die meine Großmutter das Vorbild war. Und ja, irgendwann war es mir einfach genug, sozusagen immer befreundet zu sein mit Menschen auch aus der Aristokratie oder aus dem Bildungsbürgertum und immer sozusagen Lehre zu zeigen zu müssen, wenn es um Herkunft und solche Sachen ging. Ja, also ich hatte ja nie einen Stammbaum oder irgendwas vorzuweisen oder eine Truhe, die seit 300 Jahren in Besitz ist. Ja, also ich meine, das ist ja was für die was ganz Selbstverständliches und ich kenne viele solche Menschen, ja, für die das ganz selbstverständlich ist. Und drum, also ich meine, das versteht sich dann sozusagen auch aus dem Feminismus heraus. Da ist ja auch Frauen oft sind, die sozusagen aus den Familiengeschichten gelöscht werden oder aus den Biografien bedeutender Männer gelöscht werden. Da wird ja dann nicht gesagt, ja, die hat mir dabei und dabei geholfen und hat mir den Rücken freigehalten, sondern da wird halt nur gezeigt, wie großartig dieser eine männliche Mensch halt war. Und so hat sich das eigentlich auch so weiterentwickelt, dass ich auch, wenn ich über Frauen spreche, auch die Klassenverhältnisse darstellen möchte.
Es ist an einer Stelle in deinem Roman gegen Ende hin, glaube ich, von der Anfälligkeit für Hass die Rede. Würdest du sagen, dass diese Anfälligkeit für Hass heute genauso gegeben ist wie ehemals?
Ja, also ich habe eigentlich auch die Darstellungen der Nationalsozialisten oder dieser menschenfeindlichen Bewegungen habe ich schon auch als Kommentar für die Gegenwart verstanden, wo es eben sehr einfach ist, schnell Hass zu schüren mit unqualifizierten Äußerungen oder eben dem Finden von Sündenböcken, denen alles aufgehalst wird, was einem so halt im Leben nicht passt. Und natürlich sehe ich da eine Parallele. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich jetzt mit der Vergangenheit beschäftige, weil ich eben herausfinden, diese Mechanismen verstehen will.
Wenn wir etwas konkreter auch zum Handwerklichen kommen, was den neuen Roman Die im Schatten, die im Licht angeht, diese Geschichten, ich habe es bereits erwähnt, fußen ja auf realen Geschichten von Frauen. Wo nahm denn die Recherche ihren Anfang?
Ja, also die Recherche nahm tatsächlich im Mühlviertel, in diesem Schloss, ihren Anfang, wo ich irgendwann in einer kleinen Notiz erwähnt fand, dass es eben dort eine Widerstandsbewegung gegeben hätte. Und zufällig kannte ich den Ort und kannte ich das Schloss und kannte ich den Schlossbesitzer. Und da war ein Verweis, dass es eben schriftliche Aufzeichnungen dieser Gräfin geben würde in dem Archiv. Und so habe ich ihn gebeten, ob ich da mal reinschauen darf. So hat es angefangen. Da war aber dann gar nicht so viel und nicht so ausreichend Informationen in diesen Archiven. Und irgendwann war mir dann klar, okay, wenn ich jetzt über die Gräfin schreibe und da gibt es das Dorf und dann gibt es die Bauern und dann gibt es die Waldarbeiter, Das ist ja dann, wäre ja dann sozusagen ein Blick, den ich darauf werfen würde. Eigentlich möchte ich jetzt auch wissen, ja, was hat denn eben die Frau im Dorf gemacht, die ein lediges Kind hat, etc. etc. Und so habe ich dann einfach mal angefangen, alles Mögliche zu recherchieren und bin auf immer mehr und mehr und mehr Material gestoßen. Ich musste dann auch reduzieren, Sachen rauslassen, weil es einfach endlos gewesen wäre. Also es gibt schon, wenn man sich wirklich anstrengt, gibt es ganz schön viel und gutes Material, das oft auch so in Landesarchiven oder Stadtarchiven oder Pfarrarchiven oder versteckt ist oder eben auch von Lokalhistorikern zum Teil aufgearbeitet wird. Auch da habe ich mich bedient. Also es gibt schon interessantes Material, aber alles ist sehr, sehr lückenhaft oder eben in einer gewissen Tendenz verfasst. Und das ist aber auch das Gute, weil man kann das dann nehmen und eben eine Fiktion draus machen.
Diese, eben weil du sagst, lückenhaftes Material, und es ist ja ein literarischer Text geworden auf der Grundlage eben von historischer Faktizität. Diese Frage des Fiktionalisierens ist ja, wenn man sich so eines Themas annimmt, wohl auch eine ethische Frage. Wie bist du denn damit umgegangen? Also ich stelle es mir schwierig vor, eine Fiktionalisierung an einem Material vorzunehmen, das ja ungeheuer prekär, brisant, verwundet ist.
Ja, da habe ich auch lange, lange dran gekaut. Es gibt endlose Seiten von Text, die ich dazu verfasst habe, um mir selbst darüber klar zu werden, um mir selbst eigentlich die Erlaubnis zu geben, das zu machen. Also ich habe mir anfangs sozusagen auch selbst zensiert. Also ich habe das so gespürt, ja, das darf man doch nicht. Ich habe ja auch Geschichte studiert ein paar Semester. Und andererseits dachte ich dann, ja, ist es dann besser, wenn ich gar nichts mache, wenn ich das einfach jetzt irgendwie so liegen lasse? Und ich wusste einfach, dass diese Art von Geschichten so noch nicht aufgeschrieben waren, soll ich es dann einfach lassen? Und dachte ich, nein, das ist schon gar keine Alternative. Also dann mache ich es lieber und wart mal ab, was so die Reaktionen sind. Ich hatte ein bisschen auch schon ja das Problem damals, als ich über das Leben, den Vater meiner Schwägerin geschrieben habe, der in Sri Lanka dann verschwunden ist. Das war ja eigentlich auch alles sehr authentisch und auf wahren Begebenheiten. Und trotzdem habe ich es dann fiktionalisiert. Und da habe ich auch sehr lange gebraucht, mir das zu erlauben und es auch dann tatsächlich zu tun. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es schon wichtig war, weil einfach ich habe wirklich so viele Reaktionen von Menschen, von Leserinnen, die dann sagen, ja, also es gelingt wirklich, mir vorzustellen, wie das gewesen sein kann, wenn ich dieses Buch lese. Und das finde ich, das wollte ich eigentlich. Das war das, was ich erreichen wollte, dass da einfach ein Bewusstsein dafür entsteht.
Diese Figuren, die du ins Zentrum rückst und aus sehr unterschiedlichen Perspektiven dann letztlich auch schilderst, auch vom Ablauf des Krieges, vom Ausbruch des Krieges bis zum Ende, die sind ja zum Teil eben Mitläuferinnen, zum Teil geht es um Widerstand, überhaupt ist dieser Moment des Widerstands, das sind eben sehr unterschiedliche Figuren, wie sie sich auch verhalten zur NS-Diktatur. Und ein wichtiges Momentum ist aber dieses Widerstandsmomentum. Was bedeutet denn Widerstand oder was könnte es denn heute bedeuten?
Also heute ist es super problematisch, weil die Rechten das Wort Widerstand und die Impfgegner das Wort Widerstand geraubt haben und für sich verwenden. Also ich würde das jetzt wirklich immer kontextualisieren, wenn ich dieses Wort verwende, weil auch wie auch das Wort Freiheit, ja, ist ja auch gestohlen worden. Und wirklich ganz viele wichtige Begriffe sozusagen des politischen Kampfes von den Rechten genommen und verdreht wurde. Ich meine, das hat mit Trump begonnen oder auch mit der FPÖ begonnen. Also das ist wirklich äußerst schwierig. Also ich meine, die haben ja sogar, die verehren Sophie Scholl, tragen die weiße Rose, also die AfD, sie tragen bei Märschen die weiße Rose am Revers. Es gibt rechte Instagramerinnen, die sich eben auf Sophie Scholl stylen und so weiter. Also das ist äußerst problematisch, wie das umgedreht wird. Und vielleicht müssen wir uns irgendwann mal einen anderen Begriff überlegen.
Dieser Text jetzt als literarischer Text zeichnet sich ja nicht zuletzt durch extreme Nüchternheit aus. Unsere letzte Gästin war Helena Adler. Da wuchert es, da sprüht es vor rhetorischen Figuren. Da ist die Sprache ein einziger Eklat an allen Ecken und Enden. Das Gegenteil ist bei dir der Fall. Man hat so das Gefühl im Lesen, als wäre ein Entschlackungsprozess im Gange gewesen, bevor das, was dann dort steht, mhm, zwischen zwei Buchdeckeln dort letztlich zu stehen kam. Ist dieser Schreibprozess, ein bisschen hast du jetzt Einblick gegeben, wie das vonstatten ging, auch für dich im Empfinden so etwas wie ein Entschlackungsprozess?
Ich würde es eher Konzentration nennen. Also das ist dann letztlich das Konzentrat aus diesen vielen, vielen Mini-Einzelheiten wird, die man zusammenträgt. Also sei es jetzt irgendwie der Rockaufschlag oder die Farbe eines Schuhs oder der Zuschnitt eines Jankers. Also diese winzigen, winzigen Sachen, dass ich dann die so zusammenbringe und so konzentriere, dass tatsächlich wieder etwas Lebendiges draus wird. Und es ist mir eben sehr, sehr wichtig, dass diese vielen kleinen Einzelheiten stimmen. Nicht, weil ich Recht haben will, sondern weil ich eben kein verfälschtes Bild zeigen möchte. Und das ist zum Teil halt auch oft durch Filme, die über die Nazizeit sind und die aus Hollywood stammen, verfälscht. Also sozusagen, es ist zum Beispiel die Figur der Wächterin im KZ, ja, wie die angezogen waren, das war alles nicht so einheitlich, wie es dann jetzt in irgendwelchen Filmen ist, oder dass die Gestapo immer Ledermäntel getragen haben, auch das stimmte einfach gar nicht, ja. Also, und ich wollte diese Details, die wollte ich richtig hinkriegen, und deshalb habe ich mir dann eben auch nicht so sprachlich so viele Ausflüge und Ausritte erlaubt.
Die Salzburger Festspiele spielen am Rande und dann doch zentral irgendwie auf eigenwillige Weise eine Rolle. Ich will mich jetzt nicht in den Inhalten verlieren. Meine Frage zielt auf diese Salzburger Festspiele, wurden ja gegründet in Reaktion eigentlich auf die Verheerungen des Ersten Weltkriegs und mündeten letztlich in der Totalkatastrophe des Zweiten Weltkriegs. Diese Vorstellung von Kunst als hehrem Aufbegehrensraum gegen das Zerstörerische des Menschen, ist diese Idee überholt aus heutiger Sicht? Was ist mit dieser Idee, dass die Kunst der Ort ist, wo das Gute auch, um es sehr simpel zu sagen, hochgehalten, verteidigt werden könnte, sollte, müsste?
Ja, ich glaube, da hat sich einfach sehr, sehr viel zersplittert und abgesplittert von diesem Anspruch und ist in andere Bereiche übergegangen. Also so wie in der Literatur halt auch. Also dieser Totalanspruch, den es vielleicht da im 17. Jahrhundert oder dann ja vielleicht noch bis ungefähr ja die Jahrhundertwende gegeben hatte, der ist ja eigentlich verloren gegangen. Es gibt halt verschiedene Strömungen, verschiedene Richtungen, verschiedene Arten mit Sprache umzugehen oder eben verschiedene Arten Theater zu machen oder Musik zu machen. Aber dieses Totale, das funktioniert einfach nicht mehr. Und es funktioniert auch nicht mehr, glaube ich, vom Publikum her, weil auch die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt zu erfassen. Also du kannst dir ein Psychologiehandbuch kaufen. Du musst jetzt nicht mehr Balzac lesen. Du kannst, ja, also, oder du kannst dich einfach irgendwie beim Meeresrauschen entspannen, indem du dir eine Kassette einlegst und liest dann eben kein Gedicht mehr, um in eine andere Welt hineinzudriften. Also es gibt einfach so viele. Durch die Technologie, glaube ich, haben wir einfach so viele Möglichkeiten, unsere Bedürfnisse, auch die hehren Bedürfnisse zu befriedigen, dass man das nicht mehr alleine der Kunst anlassen kann. Und wenn man die Kunst jetzt nun mal die bildende Kunst genau anschaut, ist das ja einfach ein Abbild des Hyperkapitalismus. Also wie das funktioniert, also gerade auch Klasse und Kunst, das ist ja auch ein unglaublicher Wahnsinn, was da stattfindet. Also ich weiß das zufällig, weil ich sehr viel mich in der Kunstszene bewegt habe. Also ich glaube, dass der hehre Anspruch nicht mehr da ist, obwohl er immer wieder sozusagen aufgegriffen wird. Natürlich ist es eine Wunschvorstellung. Jeder möchte dann, dass mit seinem Werk die Welt gerettet wird. Aber es gibt eben auch die Leute, die mit dem Boot aufs Meer rausfahren und Flüchtlinge rausziehen, die sonst gestrandet werden. Das würde ich jetzt irgendwie auch wichtig finden. Also mindestens so wichtig wie die Salzburger Festspiele.
Sabine Scholl, zu dem Buch und zum Literarischen eine abschließende Frage. Es gibt viele Autorinnen und Autoren oder zumindest manche, die sagen, ein Buch ist fertig geschrieben und dann war's das und es ist außerhalb des eigenen Interesses und das nächste kommt oder ist schon da. Wie ist das bei dir? Ist das, was ich soeben jetzt erst gelesen habe, die im Schatten, die im Licht, das ja vor kurzem erst erschienen ist, für dich schon längst vergangen und eigentlich außerhalb deines Bildes?
Nein, ist überhaupt nicht so. Also ich bin da noch voll drinnen und auch deshalb drinnen, weil ich eben noch sehr viel Material habe und ich noch viel größer damals geplant hatte. Also ich hatte natürlich auch geplant, dass es noch viel weltumfassender wird und es gibt dann noch das Exil und die Menschen im Exil und die Menschen in Hollywood, die dann ins Filmbusiness einsteigen. Also es ist ein sehr weit gefasstes Thema, mit dem ich mich auch schon seit, also gerade mit diesem Exil beschäftige ich mich schon seit sicher 20 Jahren. Und ich habe schon das Bedürfnis, dass ich das jetzt irgendwie noch verarbeiten muss. Also das kann ich jetzt einfach nicht liegen lassen. Ich muss noch in dieser Zeit bleiben. Ich kann noch nicht weg.
Sabine Scholl, wir sind im Gespräch bei dem Moment angelangt, wo ich die Autorinnen und Autoren nach dem Alltagsgegenstand frage, den mitzubringen. Ich die jeweiligen Gästinnen auch bitte. Hast du uns was mitgebracht? Und wenn ja, was ist es, Sabine?
Also ich habe eigentlich zwei Sachen. Eins habe ich virtuell mitgebracht und das ist ein sehr wichtiges Detail meiner Schreibarbeit. Moment.
Sabine Scholl sucht jetzt etwas, liebe Zuhörerinnen, ja, auf dem Handy ein Foto.
Das ist ein unglaublich wichtiges Element, weil das ist
wahnsinnig
eigentlich
schön. Ich sehe jetzt wie nennt sich das? Es ist keine
Kimono-Jacke. Gestemmte Kimono-Jacke.
Ja, die hat welche Bedeutung für
dich? Die trage ich immer beim Schreiben. Weil ich nämlich am besten, also seit ich die Kinder hatte, konnte ich am besten schreiben, sobald die aus der Tür raus waren am frühen Morgen. Und das ist mein Morgenrock sozusagen. Und den habe ich dann an und dann gehe ich sofort zum Schreiben über und bin dann noch in diesem Zustand zwischen ja halb wach, halb schlafend, irgendwie noch träumend. Und das ist sozusagen so die Erinnerung daran, an diesen Zwischenzustand, in dem ich eigentlich besonders gut arbeiten kann, weil sozusagen mein Unbewusstes dann auch noch gut mitarbeitet und mein Geist ist aber auch schon sehr wach. Und da arbeite ich ganz, ganz lange und ich ziehe dieses Ding einfach nicht aus und laufe dann so herum, bis das halt sozusagen dieser Schreibfluss vorbei ist. Und dann erst entschließe ich mich, das abzulegen. Und das muss einfach immer dabei sein. Also das ist auch dieses, dadurch, dass es gesteppt ist, ist aus Japan, genau, das muss man dazu sagen. Das ist so ein billiges Ding, das man am Markt in Japan kauft, weil das ziehen die Leute an, weil die Wohnungen nicht gut geheizt sind und es ist schon sehr kalt dort und man zieht halt so sein Alltagskleid oder auch den Alltagskimono und das dann so drüber als Wärme. Also es hat auch noch diesen Effekt jetzt in diesen Zeiten, dass es mir auch noch hilft, Heizkosten zu sparen.
Das heißt, du hast dir das auch beibehalten, nachdem deine Kinder ja längst nicht mehr in der Früh aus dem Haus gehen,
ganz
sondern
genau,
an eigenen
das muss
Orten
sein,
leben.
Ja, ich wache auf und ich schlüpfe in dieses Ding, das man auch wenden kann. Also man kann auch die schwarze Seite nach außen, aber mir gefällt die Blumenseite besser. Ja, und so schlurfe ich da herum und bin nur im Schreiben.
Schönes Bild. Wir sind, Sabine Scholl, am Ende unseres Gesprächs angelangt. Es folgten jetzt noch, wie üblich in diesem Podcast, drei Fragen aus dem Thomas Mayerschen Fragenkatalog. Ich weiß nicht, ob dir der etwas sagt. Jedenfalls ist der Thomas Mayer ein Schweizer Schriftsteller, der eine Postkartenserie gemacht hat mit, wie ich finde, sehr eindrücklichen Fragen darauf. Ich werde drei Fragen dir stellen. Eine davon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die dann, wenn sie eine originelle Antwort schreiben, uns, nämlich der Redaktion unter podcast@gastland-leipzig23.at, ein von dir signiertes Buch bekommen, nämlich dein wunderbares, eindrückliches, jüngstes. Womit ich jetzt bei den Fragen wäre, Sabine, und zwar eine der Fragen wäre, wozu fehlt Ihnen schlicht der Mut?
Puh, wozu fehlt mir der Mut? Zum Tiefseetauchen.
Mir auch, ich kann mich anschließen. Zweite Frage wäre, wie gehen Sie mit Ihrer Seele um?
Brachial, weil sonst könnte ich nicht schreiben. Ich muss sie nützen.
Wem würden Sie nie im Leben eine Postkarte schicken?
Einem Blinden.
Und jetzt, liebe Zuhörerinnen, die Frage an Sie. Was empfinden Sie vor dem Spiegel? Wir freuen uns über Antworten unter podcast@gastland-leipzig23.at, womit wir am Ende unseres Gesprächs angelangt wären. Vielen Dank, Sabine Scholl, für deine Zeit, deine guten Nerven, deine Auskunftswilligkeit und dafür, dass du gekommen bist. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen, für Ihr Interesse. Frei nach Ernst Jandl beschließe ich den Podcast Mehr als wir mir, wie immer mit Das seien keine scheißen Podcasten. Bleiben Sie unserem Literaturpodcast gewogen und bis demnächst. Mein nächster Gast hier wird sein Andreas Unterweger.
Mehr als wir mir. Literaturgespräche mit Katja Gasser ist eine Produktion von Happy House Media. Beauftragt mit freundlicher Unterstützung des Landes Kärnten für Gastland Österreich auf der Leipziger Buchmesse 23. Die redaktionelle Hoheit liegt bei Katja Gasser. Produziert wurde der Podcast von Isabella Ferenzi und Tatjana Lukasch mit Originalmusik von Jelena Bobrtschan und Sounddesign von Martin Unterlechner. Wenn Ihnen die Show gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast. Neue Folgen erscheinen zweiwöchentlich jeweils am Montag. Erzählen Sie Ihren Freunden davon und hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Dieser Podcast ist Teil des Gastlandauftritts Österreichs auf der Leipziger Buchmesse 2023. Neben den Gesprächen mit österreichischen Autorinnen werden wir Sie hier auch regelmäßig mit Live-Mitschnitten von Lesungen, Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen aus dem umfangreichen Festivalprogramm versorgen. Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns unter podcast@gastland-leipzig23.at. Für Fotos und einen Blick hinter die Kulissen folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter oder schauen Sie auf unserer Website gastland-leipzig23.at vorbei. Alle Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.